Das Thüringische Landesamt für Rassewesen. In der Marienstraße 13 und 15, zwei baulich zusammenhängenden Häusern, die heute zur Bauhaus-Universität gehören, wurde im Sommer 1933 das Landesamt für Rassewesen eingerichtet. Dieses Landesamt war als Schulungseinrichtung geplant und dem thüringischen Innenministerium unterstellt. Es sollte der Bevölkerung die NS-Rassenideologie vermitteln, da die Zugehörigkeit zur arischen Rasse Grundvoraussetzung für die Teilhabe an der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft war. In Weimar, der Gauhauptstadt Thürings, und in der Universitätsstadt Jena setzten die Nationalsozialisten ihre rassistischen Ideen früh um. Schon 1922 ließ das Klinikum der Universität Jena die ersten vier Bänke für sogenannte Arier freihalten. 1925 gehörte die Universität zu deutschlandweit einer der ersten, in der es eine NSDAP-Hochschulgruppe gab. Hier lehrte ab 1930 der Philologe und Publizist Hans F. K. Günther, er wurde oft auch Rasse Günther genannt, der als einer der Urheber der NS-Rassenideologie gilt. Thüringen galt als nationalsozialistisches Musterland. 1930, drei Jahre vor der, wie die Nazis es nannten, Machtergreifung, wurde der Bildungsminister der thüringischen Landesregierung von der NSDAP durch Wilhelm Frick gestellt. Frick, ein radikaler Antisemit und Rassist, mit der NSDAP Mitglied Nummer 10, gehörte zu den sogenannten Männern der ersten Stunde und war schon 1923 am Putschversuch Adolf Hitlers in München beteiligt. Schon Monate vor der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler bestimmte ab August 1932 eine Koalitionsregierung unter der Führung von NS-Gauleiter Fritz Sauke das politische Geschehen in Thüringen. Diese relativ lange Regierungserfahrung konnte Fritz Sauckel nutzen, um sich bei Hitler als Vorreiter der rassistischen Bevölkerungspolitik darzustellen. So verfügte er zum Beispiel die Gründung des Landesamtes für Rassewesen. Zu dessen Präsidenten ernannte er den in München tätigen Sportarzt Dr. Med. Karl Astl. Das Aufgabengebiet dieser neuen Institution war zunächst nicht genau bestimmt und Karl Astl hatte die Möglichkeit, es selbst zu definieren. Astl schrieb in der Thüringischen Staatszeitung von 1933 zu seinem Arbeitsauftrag, dass, Zitat, es gilt die ausreichende Fortpflanzung der erbgesunden Menschen zu sichern und den Lebensstrom der Rasse von kranken und fremden Erbanlagen zu befreien. Zitat Ende. Zu Beginn sollten gesundheitspolitische Entscheidungsträger, wie etwa Ärzte, Lehrer, Juristen, Bürgermeister, sowie NSDAP-Kader Schulungen in erbbiologischen und rassenhygienischen Fragen erhalten. Hinzu kamen Vorträge zur Rassekunde und eine Wanderausstellung mit dem Namen Thüringisches Rassewesen, sowie die Förderung des Schauspiels Erbstrom, ein Volkslehrstück zur Rassenkunde. Wenige Monate später wurden neben dieser Bildungsarbeit die Erfassung der Bevölkerung nach rassehygienischen Gesichtspunkten begonnen. Den Schwerpunkt der Arbeit leisteten drei Abteilungen für erbbiologische, psychiatrische und kriminalbiologische Fragen. Im erbbiologischen Archiv des Landesamtes waren bis Dezember 1934 schon 330.000 Personen erfasst. Mit dieser Grundlage stellte sich das Landesamt als wichtigste Institution zur Durchsetzung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom Juli 1933 dar, das die Sterilisation vermeintlich Erbkranker legalisierte. Bewertungsgrundlagen für die Erfassung waren nicht nur medizinische, sondern auch moralische oder ethische Kategorien. Für Strafgefangene wurde ein besonderer Fragebogen erstellt, mit dem versucht wurde, die Erblichkeit von krimineller Energie nachzuweisen. Die Notwendigkeit eines rassehygienischen Eingreifens wurde gerechtfertigt durch Behauptung der vermeintlichen Erblichkeit von verbrecherischen Anlagen. Mit den Fragebögen wurden die Daten von geschätzt 3000 Strafgefangenen erfasst. Das erbbiologische Archiv erfasste aber hauptsächlich Personen mit angeblichen Erbkrankheiten, wie etwa angeborenem Schwachsinn, Schizophrenie, manisch-depressivem Irrsein, erblichen Veitstanz, den wir heute Morbus Huntington nennen, Fallsucht, erblicher Blindheit, erblicher Taubheit oder schwerem Alkoholismus. Einen Antrag auf Unfruchtbarmachung konnten die oder der Betroffene selbst stellen oder, und das war meistens der Fall, der zuständige Arzt bzw. bei Anstaltsinsassinnen und Anstaltsinsassen die Anstaltsleitung. In sogenannten Sippschaftstafeln wurden Gutachten der einzelnen Personen mit deren Vor- und Nachfahren erstellt. Diese Sippschaftstafeln bildeten zusammen mit der Abschrift einer ärztlichen Untersuchung sowie Unterlagen zur ethischen Beurteilung wie etwa Schulzeugnisse die Grundlage für die Entscheidung über eine Sterilisation. Diese Entscheidung traf ein Erbgesundheitsgericht, das dem Amtsgericht angegliedert war. Der im thüringischen Hauptstaatsarchiv überlieferte Aktenbestand über Sterilisation umfasst etwa 9.750 Einzelfälle, zu denen das Landesamt jeweils eine Sippschaftstafel angefertigt hatte. Mit der Erweiterung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses im Juni 1935 wurde die sogenannte freiwillige Kastration von homosexuellen Männern und Sexualstraftätern erlaubt, um sie, wie es im Reichsgesetzblatt heißt, von einem entarteten Geschlechtstrieb zu befreien. Zugleich wurde auch die Entfernung der Keimdrüsen geschlechterneutral definiert und damit auch die Entfernung der Eierstöcke bei Frauen erlaubt. Nach den Nürnberger Rassegesetzen, die ebenfalls 1935 in Kraft traten, wurden immer mehr Menschen dazu gezwungen, ihre Abstammung behördlich klären zu lassen. Ein solcher Abstammungsnachweis wurde zunächst nur von der Berliner Reichsstelle für Sippenforschung ausgestellt. Nach Kompetenzstreitigkeiten mit Reichsbehörden durften auf Antrag der Reichsstelle für Sippenforschung erb- und rassenkundliche Hilfsgutachten zum Nachweis der arischen Abstammung auch in Weimar erstellt werden. Das Landesamt konnte damit beginnen, Menschen als sogenannte Arier oder als Nicht-Arier einzustufen. Einzigartig waren die Ziele des Weimarer Landesamtes nicht. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in Europa und in den USA eine breite Debatte zum Verständnis der menschlichen Erbanlagen, die auch an Universitäten geführt wurde. Für Deutschland kann man das 1927 gegründete Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik nennen. Dieser Eugenik-Begriff geht zurück auf Francis Galton, einen britischen Naturforscher, der 1883 die so bezeichnete Erbgesundheitslehre in eine positive und eine negative Eugenik unterschied. Nach der positiven Eugenik sollen sogenannte erbgesunde Menschen in ihrer Fortpflanzung gefördert werden. Die negative Eugenik forderte, Menschen mit vererbbaren Krankheiten an der Fortpflanzung zu hindern. Die Nationalsozialisten verengten diese breite und auch widersprüchlich geführte wissenschaftliche Debatte zugunsten der negativen Eugenik. Der schon erwähnte, als Rassenkundler an der Universität lehrende, oft Rasse-Günther genannte Hans F. K. Günther brachte mit seiner in mehreren Auflagen publizierten Schrift »Kleine Rassenkunde des deutschen Volkes« die Idee der überlegenen sogenannten nordischen Rasse unter das Volk. In seiner Theorie stellte es sich so dar. Durch kalte Winter und sowieso schwierige Lebensbedingungen auf der nördlichen Erdhalbkugel konnten nur die Besten aufgrund ihrer hohen Willenskraft und Wahrhaftigkeit überleben. Sie waren also schon natürlich selektiert und dadurch zur Herrenrasse bestimmt. Karl Astl, der Leiter des Landesamtes, der auch ab 1934 einen Lehrstuhl an der Universität Jena innehatte, und von 1939 bis 1945 Rektor der Universität war, sah sich berufen, gemeinsam mit seinem Assistenten Lothar Stengel von Rutkowski sogenannte rassenhygienische Maßnahmen in Thüringen zu erproben. Beide führten mit der Unterstützung einer Mathematikerin, Erna Weber, Untersuchungen in der thüringischen Bevölkerung durch. Bei Bevölkerungsgruppen wie Bauern, Beamten und Angestellten, Handwerksmeistern und politischen Leitern der NSDAP wurde festgestellt, dass sie rassisch besonders wertvoll seien. Auch wurde vorgeschlagen, zur Erblichkeit von Homosexualität, zur Vererbung von kriminellen Veranlagungen und auch zu den Erbanlagen von Eltern unehelicher Kinder zu forschen. Karl Astl und auch sein Assistent Lothar Stengel von Rutkowski vertraten auch für den Nationalsozialismus extreme rassistische Positionen. Überdeutlich wird das in einer Rede vor der Deutschen Gesellschaft für psychische Hygiene im Jahr 1938. Zur Bedeutung der Konzentrationslager sagte er: Zehntausende von schlimmsten Ballastexistenzen werden auf diese Weise unschädlich gemacht und in beträchtlichem Maße sogar nutzbringend verwendet. Im Landesamt selbst wurde nicht sterilisiert. Hier wurden auch keine Menschen im Rahmen der Euthanasieprogramme ermordet. Das wurde in Krankenhäusern und Anstalten durchgeführt. Die Beschäftigten des Landesamts waren nicht direkt an den Maßnahmen beteiligt, sie verwalteten aber die Daten der Opfer. Als Dienstvorgesetzter wies Astl immer wieder auf einen intensiven Vollzug von Sterilisation und Euthanasie hin und forderte die Ärzte in den Gesundheitsämtern und in den Heilanstalten auf, entsprechend zu handeln. Karl Astl war als Richter am Erbgesundheitsgericht in Jena auch direkt an den Sterilisationen und Tötungen beteiligt. Die Arbeit, die im Landesamt für Rassewesen geleistet wurde, hatte ganz konkrete Folgen, die sich auch in Weimar zeigten. Auffällige Kinder und Jugendliche wurden in Heime eingewiesen, wo sie auch nach rassehygienischen Kriterien beurteilt wurden. Menschen wurden unfruchtbar gemacht, mussten Zwangsarbeit leisten oder sind in Tötungsanstalten oder Konzentrationslagern ermordet worden. Unter ihnen war auch das Mädchen Anna.
Im Norden Weimars, im inzwischen abgerissenen sogenannten Blechbüchsenviertel, wächst Anna auf. Sie heißt eigentlich anders, doch nennen wir sie hier Anna. 1927 wurde sie in Jena geboren und ab Anfang der 30er Jahre ist ihre Familie im Weimarer Adressbuch aufgeführt. Annas Familie muss oft innerhalb der Stadt die Wohnung wechseln. Die Arbeit ihres Vaters ändert sich häufig, bleibt aber stets prekär. Meist ist er als Parkarbeiter gemeldet, 1937 wird er im Adressbuch als Reichsarbeiter geführt, 1941 als Gärtner. Er überlebt seinen Kriegsdienst an der Front und arbeitet 1949 im Tiefurter Park. Seine Tochter Anna kommt aus uns unbekannten Gründen in staatliche Fürsorge und wird im Mai 1942 mit 15 Jahren in ein Leipziger Mädchenheim eingewiesen. Hier beginnt ihre Odyssee von Heim zu Heim, später von Lager zu Lager. Im Sommer 42 ist sie in der Landesheilanstalt Stadtroda, wo unter anderem sozial auffällige Personen oft zur sogenannten Beobachtung eingewiesen werden. Viele von ihnen wurden als schwachsinnig, geisteskrank oder ähnlich diagnostiziert und aufgrund dieses ärztlichen Gutachtens zwangssterilisiert. Anna bleibt nicht lang in Stadtroda. Im September des Jahres wird sie in das Mädchenheim von Köstritz überstellt. Wie lange sie dort bleibt, wissen wir nicht. Im April 1944, mit 17 Jahren, wird Anna durch die Kripo Weimar ins Vernichtungslager Auschwitz eingewiesen. Als Grund ist genannt arbeitsscheue Zigeunerin. Auch ist vermerkt, dass sie keine Vorstrafen hat, weder als kriminell noch als politisch gilt. Das Mädchen kann als eine von wenigen das sogenannte Zigeunerlager von Auschwitz, das von 1943 bis August 1944 bestand, verlassen und leistet ab Mai 1944 im Frauen-KZ Ravensbrück bzw. ab Juli des Jahres in dessen Außenlager Schlieben Zwangsarbeit. Im August 1944 kommt sie nach Altenburg in ein Außenlager des KZ Buchenwald. Auf ihren Häftlingsunterlagen sind außer einem Brief keinerlei Besitztümer vermerkt. Anna hat nur, was sie am Leibe trägt. Sie wird vom Konzentrationslager aus gegen einen Lohn, von dem freilich nur die Lagerleitung profitiert, in Rüstungsfabriken der HASAG, der Hugo Schneider AG, eingesetzt. In Schlieben fertigt sie Munition, in Altenburg stellt sie auf dem größten HASAG-Werk des Deutschen Reiches mit über 3000 weiteren Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern aus ganz Europa Patronenhülsen, Panzerfäuste oder Granaten her. Der Einsatz der Zwangsarbeiter bei der HASAG folgt dem Prinzip Vernichtung durch Arbeit. Ob sie noch vor April 1945 durch Hunger und Arbeit starb oder einen der Todesmärsche antreten musste, in die kurz vor Kriegsende auch die KZ-Häftlinge, die in Außenlagern für die HASAG arbeiteten, getrieben wurden, ist nicht bekannt.
Die Arbeit des Landesamtes endete im April 1945 mit dem Einmarsch der amerikanischen Truppen. Karl Astl nahm sich am 4. April 1945 das Leben.